Gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Frau Professor Kovacs, als Historikerin sind Sie ja sicher in der Lage zu sagen, was für eine Funktion hatte denn das Deutsche, wenn wir mal zurückschauen, in den Staaten der ehemaligen Donaumonarchie, damit wir auch in diese Richtung mal schauen. Können Sie da ein paar Details nennen?
Ja, das Deutsche war in der Habsburger Monarchie natürlich eine vordringliche Sprache. Und zwar war diese vordringliche Sprache, die auch die Bevölkerung beeinflusst hat, zum Teil vom Hof geprägt und vom Hof gelenkt. Daher haben wir sicher sehr große vielen Austriazismen, die sich im Süddeutschen halten und gehalten haben. Ich denke nur an Schlagobers und Schlagsahne, an Paradeiser und Tomaten, an Riebissel und Johannisbeer. Das kann man natürlich ad infinitum fortsetzen. Sicher ist im 18. Jahrhundert, nachdem der deutsche Nationalgedanke sehr aufgelebt hat, dass Deutsch als eine Zentralisierungssprache unter Joseph II. Vorgedrungen und hat versucht, auch die anderen Länder der Habsburger Monarchie zu formen. Diese Formung bewirkte Reaktionen, dass nämlich die zum Teil auf Dialektstadien befindlichen Sprachen in Ungarn, aber auch in Böhmen, in Mähren, dass diese Sprachen sich jetzt in der Konfrontation mit dem Deutschen perfektioniert haben. Sie sind zu Hochsprachen geworden. Sie haben in ihren Hochsprachen begonnen, Nationalliteraturen zu schreiben und abzufassen und damit zu einem nationalen Selbstbewusstsein zu finden. Das Problem der Donaumonarchie lag ja gerade in der Nationalitätenfrage, wie weit kann man jetzt Nation und Sprache mit einem Staat identifizieren, wie weit kann man Nation und Sprache in einem Staat integrieren?
Ja, und Frau Professor Kovacs, inwieweit sehen Sie in der jetzigen Situation eine Wiederholung? Gibt es ein Wiederaufleben von Strukturen, von Programmen?
Sicher kann man also sagen, dass vieles, was zwischen 1880 und 1918/19 gedacht und konzipiert worden ist, das wurde zwischen 1919/20 nach den Friedensverträgen von Saint-Germain und Versailles unterdrückt. Und diese unterdrückten Konzeptionen erscheinen jetzt wieder nach dem Fallen der eisernen Vorhänge und der Mauern, sodass die Frage Nation und Sprache, die im 19. Jahrhundert im Vordergrund gestanden ist, diese Frage ändert sich zugunsten einer Fragestellung, wie sie vielleicht schon das Mittelalter gekannt hat, dass Nation Menschen eines Territoriums umfasst und dieser Nationbegriff muss sich nicht decken mit einem Staatsgebilde.
Darf ich jetzt unsere erste Hörerin einladen? Es ist Frau Nerz aus Wien. Bitte Ihre Frage, Frau Nerz.
Also Sie sprachen gerade über nationales Bewusstsein und so weiter. Also ich möchte jetzt dazu sagen, ich liebe die englische Sprache. Ich habe sogar übersetzt, Lyrik ist in Volkshoch schon vorgelesen, weil sie sehr weich ist. Aber warum ist die ganze Sprache der Kosmetik sozusagen, könnte man sagen, Englisch, light, soft, fresh for men und so weiter, da finden Sie nicht ein deutsches Wort, man könnte doch sagen frisch und sanft. Warum ist das?
Frau Nerz, Ihre Frage passt wunderbar zu unserem Thema. Wir haben sie uns sogar selbst vorgenommen auch. Ich weiß jetzt nicht, möchte das Herr Professor Trostowski vielleicht beantworten. Das ist ja auch gerade im Verhältnis DDR-Bundesrepublik, diese Amerikanisierung und das Vordringen des Englischen war ja in der DDR, glaube ich, nicht so. Also ja. Wie tut sich da was? Wird die deutsche Sprache selbstbewusster?
Ja, also ich darf vielleicht zwei Dinge kurz vorausschicken. Ja? Ich möchte also bei den Dingen, die gesagt worden sind, vor einer zu großen Euphorie warnen, was hier also jetzt die Attraktivität des Deutschen in den osteuropäischen Ländern anlangt. Sicherlich ist Deutsch irgendwie wieder anziehender geworden, daran gibt es keinen Zweifel. Und wir haben ja also wirklich eine wahre Blüte jetzt des Germanistikstudiums in osteuropäischen Ländern, in Polen zum Beispiel. Aber wie das weitergeht und wie weit sich das umsetzt und wirklich also auch nicht zu einem zum Erwerb der Sprache, sondern auch zu einem bekannt werden mit der Kultur führt, das ist alles noch sehr fraglich. Also ich bin darüber doch sehr skeptisch. Es führt kein Weg daran vorbei, nicht wahr, dass die Weltsprache heute Nummer 1, die sagten Lingua Franca, eben heute das Englische ist, weil man sich nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern überall in der Welt damit verständigen kann. Und ich möchte auch kurz auf die Misserfolge der französischen Sprachpolitik hinweisen. Die Franzosen haben ja sehr, sehr viel dafür getan, zum Beispiel das Französische neben dem Englischen irgendwie zu erhalten. Und alle diese Erfolge sind fehlgeschlagen. Und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage. Gerade nach 1945 haben eben angloamerikanische Zivilisationsmuster für die Europäer unendlichen Vorbildcharakter bekommen, und im Zusammenhang damit sind natürlich auch die sprachlichen Muster nachgeahmt worden. Wir haben also Tausende von Wörtern aus dem Angloamerikanischen übernommen. Es gibt eine Arbeitsstelle, die das dokumentiert, die sagt, dass etwa 4500 Anglizismen und Amerikanismen heute sozusagen allgemeingut sind. Und die, Ihre zweite Frage zu beantworten, das meiste davon hat in der Tat also auch die Menschen in der DDR erreicht, nicht wahr? Die Grenze und die Mauer in Berlin waren in dieser Hinsicht durchlässig. Man hörte eben Nachrichten im Rundfunk und man sah das Fernsehen, sodass also nach sprachwissenschaftlichen Schätzungen etwa 75% aller Wörter aus dem Englischen oder aus dem Angloamerikanischen auch in der DDR bekannt waren. Übrigens, da also die russische Art zu leben nicht so viel Anklang fand, sind relativ wenige Wörter aus dem russischen oder aus den slawischen Sprachen ins Deutsche gelangt. Und die sind natürlich auch bei uns hier alle bekannt, ob Perestroika oder Glasnost oder Exponat für Ausstellungsstück und was es da so alles gibt. Das heißt also, in der Hinsicht gibt es auch keinerlei Schwierigkeiten jetzt in der Verständigung hier zwischen Menschen aus der DDR und der Bundesrepublik. Probleme gibt es dort, wo es sich um die Fachsprachen handelt. Also dass diejenigen, die jetzt also die Wirtschaft anders lernen müssen oder die sich mit Informatik und so weiter beschäftigen, die müssen natürlich die Fachsprachen lernen, aber das ist ein ganz anderes Problem.
Ich bitte jetzt Frau Reinhold aus Mauerbach um Ihre Frage. Guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage tut sich fast, weil ich wollte auch fragen, ob man nicht auf die Deutschlehrer einwirken könnte, dass nicht jedes Kind ununterbrochen okay sagt. Man kann genauso gut ja oder gut sagen. Und da gibt es noch viele solche Worte. Ob man nicht von oben her auf die Deutschlehrer einwirken könnte.
Ja, ich glaube, diese Frage könnte vielleicht Herr Dr. Roos beantworten. Werden solche Dinge bei Ihnen auch diskutiert oder ist Ihnen das zu puristisch?
Ja, zunächst muss ich betonen, dass das Goethe-Institut, ich habe es vorhin schon gesagt, zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland tätig ist, nicht primär zur Pflege der deutschen Sprache im Inland. Das heißt, wir sind nicht normativ im Sinne des Regelns der deutschen Sprache in Deutschland selbst zuständig, sondern zur Vermittlung der Sprache, so wie sie gesprochen wird, im Ausland. Aber natürlich sind wir bemüht, auch über unseren Unterricht, über unsere Lehrer, auf das Vermitteln eines guten Deutschs einzuwirken.
Nun gibt es ja gerade so interessante Sprachminderheiten des Deutschen, Sprachinseln in Rumänien, in Ungarn, ja, in der Sowjetunion. Haben Sie da jetzt neuen Zugang der Betreuung gerade für diese Sprachminderheiten?
Ja, da gibt es ja bereits seit einigen Jahren ein relativ großes Sonderprogramm der Bundesregierung, in dessen Rahmen wir ebenfalls mitwirken. Man muss nur unterscheiden. Wir sprechen von Deutsch als Muttersprache und von Deutsch als Fremdsprache. Viele von diesen Minderheiten sprechen nur noch sehr begrenzt Deutsch als Muttersprache. Und für uns ist immer die Überlegung, auch vom methodischen Ansatz her, können wir noch gesprochenes, noch bestehendes Deutsch dort im Sinne von Deutsch als Muttersprache weiter fördern, oder müssen wir nicht schon, insbesondere bei den Kindern, bei der jungen Generation, den Einstieg wie bei einer Fremdsprache wählen? Aber wir sind mit einer Reihe von Programmen in diesen Ländern tätig, durch zur Verfügungstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial. Wir haben viele Sonderkurse, zum Beispiel für Kindergärtnerinnen bei den ungarischen Minderheiten. Und das ist eine lange Liste, die ich hier gar nicht im Einzelnen aufzählen kann.
Frau Professor Kovacs möchte ganz gerne ad hoc etwas dazu sagen.
Zu dieser speziell österreichischen Frage. Ich sehe hier auch einen Zusammenhang zwischen politischen Trends und Sprachverhalten. Es gehört zu einem bestimmten politischen Trend in unserem Land, den Dialekt zu gebrauchen, die Hochsprache zu vernachlässigen, und im Gebrauch des Dialektes werden dann diese angloamerikanischen Wörter sehr häufig gebraucht. Das geht von der jugoslawischen Bedienerin bis zum Studenten an der Hochschule. Und es wäre sicher eine Aufgabe der Kollegen an den verschiedenen Fakultäten, ein korrektes Hochdeutsch zu verlangen und nicht selbst in den Slangs Vorlesungen zu halten.
Oh, das ist ein lebhaftes Plädoyer. Möge es in die richtigen Ohren gelangen. Ich bitte jetzt Frau Lackner aus St. Johann.
Grüß Gott. Ich schließe mich den Reden der beiden Vorgängerinnen an. Ich liebe auch Englisch, aber rein Englisch und rein Deutsch. Und ich sage, die Massenmedien sind hauptsächlich schuld, dass so viele englische Worte bei uns jetzt gesprochen werden. Warum sagen wir Feature? Ich habe einmal Statement. Habe ich einmal Herrn Ventura angerufen und gesagt, warum er Statement sagt und nicht die Feststellung. Hat er mir erklärt, ja, die Journalisten haben jetzt irgendeine Tagung gehabt und da ist das festgelegt worden. Das Nummer eins. Dann, warum haben wir Highlights? Warum nicht Höhepunkte? Warum haben wir, weiß ich was, alles? Und dann finde ich, unsere, vor allem auch unsere Sprecherinnen im Fernsehen und Radio.
Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, aber unser Thema ist heute, darf ich glaube, vielleicht haben Sie den Anfang nicht gehört, was verändert sich für die deutsche Sprache durch die Öffnung des Ostens? Ihre Sprachkritik ist ein eigenes Thema. Erlauben Sie uns, dass wir es in einer eigenen Sendung behandeln.
Ja, aber